Ö1 Mittagsjournal.
Und zu diesem Mittagsjournal darf ich Sie begrüßen. Ich bin Veronika Filitz. Die Waffenruhe mit dem Iran ist für Donald Trump reine Zeitverschwendung, wie er das sagt. Heißt, die USA greifen wieder den Iran an. Teheran kontert mit Gegenschlägen. Die Lage im Nahen Osten hat es also wieder in unsere Schlagzeilen geschafft. Das große Auslandsthema. In der Wirtschaft ist die Aufmerksamkeit heute eindeutig aufs deutsche Wolfsburg gerichtet. Dort berät der Aufsichtsrat über die Zukunft von VW. Das Sparprogramm könnte noch einmal drastisch verschärft werden. 100.000 Jobs, nahezu jeder sechste wackelt. Wir schauen uns die Hintergründe an und schalten zu unserem Korrespondenten Andreas Pfeiffer, weil in ganz Deutschland das große Thema. In Österreich sorgt Asbest für Debatten. Die einstige Wunderfaser wurde jetzt auch in Wiener Straßen gefunden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace spricht von einem Skandal. Ein Experte der Universität Wien ist dazu gleich zu Gast. Und die Kultur beschäftigt einerseits, dass Bonnie Tyler verstorben ist. Sie wissen, die rauchige Rockstimme mit Total Eclipse of the Heart. Andererseits, dass der renommierte Büchnerpreis heuer an die deutsche Autorin Christine Wunicke geht. Wer das genau ist, hören Sie etwas später. Mehr zum Wetter gibt's dann auch, großteils sonnig und windig. Soweit die knappe Zusammenfassung. Und damit sind wir bei einem Thema, das überall ganz vorne steht. In den Zeitungen, auf den Online-Seiten, von einem Schicksalstag ist da die Rede, von einer Richtungsentscheidung beim deutschen Autobauer VW. Wird ein großer Jobabbau beschlossen, vier deutschen Werken droht das aus. Die Anspannung vor dieser Aufsichtsratssitzung, wo all das beschlossen werden könnte, ist also groß. Es geht ja nicht mehr darum, dass VW sparen muss, das ist klar, sondern darum, wie radikal gespart werden muss. Die Hintergründe, Trumps Zölle, weltweite Krisen und vor allem die neuen Wettbewerber aus China, die Gründe dazu sind ja bekannt, Volker Obermeier berichtet.
Es läuft und läuft und läuft weder rund noch gut in Wolfsburg. Der Werksclub VfL ist nach 29 Jahren in die zweite Fußballliga abgestiegen und auch auf das Stammwerk gleich daneben kommen härtere Zeiten zu, einmal mehr. Schon vor 2 Jahren haben sich Management und Gewerkschaft darauf geeinigt, dass allein hier tausende Stellen wegfallen und Prämien sowie Lohnerhöhungen sinken. Jetzt scheint auch die versprochene Jobgarantie wegzufallen. Dementsprechend die Stimmung bei den Beschäftigten vor der Aufsichtsratssitzung. Am Nachmittag.
Alle machen sich Sorgen, alle machen sich Angst. Wir wollen ja kein zweites Detroit hier haben, ist ja so.
Wir kommen aus der Region, wir möchten hier bleiben, aber wir gucken natürlich schon so ein bisschen mit Sorge auch und inwieweit werden wir vielleicht auch persönlich davon betroffen sein.
Ich denke, die Stärke der Mitarbeiter und der Zusammenhalt der Mitarbeiter wird es auch möglich machen, dass wir uns da entsprechend wehren können.
Groß auch die Verunsicherung in Zwickau in Sachsen, wo an die 8000 Menschen Elektroautos bauen. Allen Effizienzprogrammen zum Trotz, die Fertigung könnte reduziert werden.
Nach 35 Arbeitsjahren, die ich hier habe, sowas zu erleben, ist schon krass.
Zukunftsängste. Ich habe hier gelernt und ich habe mich hier schon in Rente gehen sehen irgendwie. Und jetzt ist das halt weg.
Wenn dieses Werk nicht mehr steht, dann ist ganz Westsachsen im Eimer.
Auch bei den Elektromodellen liegt der Absatz hinter den Erwartungen. Über alle Marken hinweg sind die deutschen Werke derzeit etwa zu gut 75% ausgelastet. Das liegt auch daran, dass Volkswagen die Produktion in China forciert. Entwickelt wird in der Volksrepublik für die Volksrepublik vom Chassis bis zur Software. Mit einer großen Modelloffensive will der Konzern verlorenes Terrain zurückgewinnen. Es geht um Absatz, aber auch um andere Produktionsbedingungen. Da dreht sich vieles um die Herstellungskosten, vor allem um Löhne. In China kann Volkswagen mit den wichtigsten Wettbewerbern beim E-Antrieb mithalten, VW-Chef Oliver Blume.
Wir waren in der Lage, unsere Kosten um 40-50% zu reduzieren. Und ein Ergebnis war am Ende dann auch, ein Einstiegsmodell anzubieten für rund 10.000 Euro, das viele Technologien anbietet, die die chinesischen Kundinnen und Kunden erwarten.
In China punktet, wer schnell neue Modelle auf den Markt bringt und was im Land nicht verkauft wird, wird für den Export vorbereitet, vor allem nach Europa. Um Kosten zu senken, führt neben der China-Spur auch eine Richtung Osteuropa und die wird so gut wie sicher breiter werden. Mercedes und BMW ebenfalls mit Absatzschwierigkeiten stärken Werke etwa in Ungarn. Mit Blick auf andere Arbeitsbedingungen und geringere Löhne will auch der VW-Konzern Standorte in der Region ausbauen.
Bis zu 100.000 Arbeitsplätze von 670.000 Jobs weltweit sind bedroht. Bei VW also jeder sechste Job und vier Werke könnten geschlossen werden, just in dem Autoland Deutschland. Und dorthin, nach Deutschland, schalten wir jetzt live zu Andreas Pfeiffer. In Berlin, Andreas, Experten halten radikale Schritte für nötig. Der Widerstand ist aber groß, weil die Sparpläne Existenzängste schüren, oder?
Ja, weniger dramatisch kann man das nicht formulieren. Selbst das für seinen unterkühlten Tonfall bekannte Handelsblatt schreibt, dass das Endspiel um die deutsche Autoindustrie begonnen hat. Und auch die Verhandlungspartner, die sich heute Nachmittag in Wolfsburg gegenüberstehen, wählen drastische Worte. Wir werden jeden Stein umdrehen, sagte VW-Chef Oliver Blume im Vorfeld. Und Daniela Cavallo, die Betriebsratschefin, spricht von unverantwortlichen Drohungen, die man mit aller Macht verhindern werde. Es wird also durchaus spannend, wenn der Aufsichtsrat heute um 14.30 Uhr zusammentritt, denn dort geht es dann um die Gretchenfragen, die ja schon seit einer Woche im Raum stehen. Werden wirklich 100.000 Arbeitsplätze gestrichen? Werden tatsächlich vier Werke in Deutschland geschlossen? Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aufsichtsrat, in dem das Land Niedersachsen und die Belegschaftsvertreter derzeit die Mehrheit haben, dass der Aufsichtsrat dazu einfach Ja sagen wird. Wenn er aber zu allen Sparplänen Nein sagt, dann könnte der Vorstand, so wird zumindest spekuliert, eine neue Hauptversammlung ansetzen und dann entscheiden die Aktionäre. Auch eine solche Frontstellung zwischen Management und dem Kontrollgremium wäre in der VW-Geschichte, die über Jahrzehnte ja weitgehend konsensual verlief, ein ziemlich einmaliger Vorgang. Aus dem inneren Kreis von Wolfsburg wird ein Manager mit folgenden Worten zitiert: Entweder wir vertagen uns heute noch einmal oder es knallt. Und er fügt dann hinzu: Ich schätze, es knallt. Lassen wir uns überraschen.
Wie sehr kratzt denn das alles auch am Selbstverständnis der Deutschen, also diese finanziellen Turbulenzen von VW? Immerhin sehen sich die Deutschen ja als große Autonation.
Ja, das ist wirklich mehr als ein Kratzer im Lack. Dieses Land und seine Autoindustrie tun sich sehr schwer damit, sich von einem einst sehr erfolgreichen Geschäftsmodell zu trennen. Das hieß damals in Deutschland Autos entwickeln, in Europa produzieren, in der ganzen Welt verkaufen. Diese Zeiten sind gründlich vorbei, weil die Absätze ja weltweit zurückgehen, weil die Rahmenbedingungen der Produktion in Europa mit hohen Löhnen, hohen Energiekosten, dazu noch den hohen amerikanischen Zöllen, einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. VW erwägt ja, wir haben es gehört, die Produktion auch nach Ungarn oder Polen zu verlegen. Und natürlich auch, weil die erfolgsverwöhnten Manager bei VW, Mercedes und BMW die chinesische Konkurrenz und die Geschwindigkeit der Transformation hin zur E-Mobilität unterschätzt und dabei manches verschlafen haben. Jetzt konstatiert eine neue Studie der Boston Consulting Group, dass die Autowerke in Deutschland künftig nur noch zu 67% ausgelastet sind und die Verkaufszahlen der Vor-Corona-Zeit wohl nie mehr erreicht werden. Und damit wird wohl unausweichlich, dass die große Autonation nun tatsächlich einen oder im schlimmsten Fall gleich mehrere Gänge zurückschalten muss.
Am Nachmittag tagt jedenfalls der Aufsichtsrat von VW, wo ein noch rigoroseres Sparprogramm geschnürt werden könnte. Andreas Pfeiffer war das live aus Deutschland. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und ein anderes Thema, das in vielen Medien ganz weit vorne steht, auch bei uns: Das US-Militär hat erneut den Iran angegriffen. Die Waffenruhe ist damit nachweislich und offiziell beendet. Auch wenn das Vermittlerland Pakistan zur Zurückhaltung aufruft, sind die US-Angriffe heftig. 90 Ziele sind getroffen worden, sagt das US-Militär. Laut iranischen Angaben wurden mindestens 14 Menschen getötet. Und Teheran kontert auch sofort mit Gegenschlägen. Der Friede, an dem sich einst sowohl der Iran als auch die USA interessiert gezeigt haben, scheint jetzt wieder in weiter Ferne. Ernst Kernmeier.
Das US-Militär veröffentlicht heute die üblichen Videos von den nächtlichen Angriffen im Iran. Heftige Explosionen sind zu sehen, die Anmutung gleicht Videokriegsspielen. Doch die Luftschläge dürften wesentlich stärker gewesen sein als in der Nacht zuvor. Rund 90 Ziele sind laut US-Angaben angegriffen worden, hauptsächlich an der Küste am Persischen Golf, nahe der Straße von Hormus. Luftabwehrsysteme und Marineeinrichtungen, darüber hinaus mehrere Eisenbahnbrücken im Landesinneren. Wir haben sie hart getroffen, sagt US-Präsident Donald Trump noch auf dem Rückflug vom NATO-Gipfel in Ankara in die USA. Wenn immer sie zuschlagen, schlagen wir viel härter zurück. Und der Iran hat geantwortet mit Raketen auf Bahrain und Kuwait, wo US-Militärbasen beheimatet sind. In Kuwait ist eine Person verletzt worden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht die Gefahr einer Neuauflage des offenen Krieges, lässt er seinen Sprecher ausrichten.
Die Rückkehr zu den kriegerischen Auseinandersetzungen wäre eine Katastrophe für die Menschen in der Region, für die internationale Sicherheit und für die Weltwirtschaft.
Es geht um die Kontrolle der Meeresstraße von Hormus. Der Iran hatte am Montag mindestens 3 Tanker beschossen, so wie auch schon in den vergangenen Wochen, weil die sich nicht an die festgelegten Regeln zur Durchfahrt durch die Straße von Hormus halten würden, heißt es aus Teheran. Die jüngsten US-Angriffe bezeichnet das iranische Außenministerium heute als bösartig, als Vertragsbruch und Kriegstreiberei. Es sind Tage im Iran, in denen das Regime seine Anhängerschaft um sich schart. Der am ersten Tag des Krieges Ende Februar getötete oberste Führer Ali Khamenei wird in Trauerzügen seit Tagen durch das Land geführt. Hunderttausende säumen an jeder Zwischenstation den Weg. Heute soll Khamenei in Mashhad im Nordosten des Landes beigesetzt werden. Auch dort haben sich schon zuvor Tausende versammelt, schwören Khamenei die Treue und wünschen Donald Trump den Tod. Die Angriffe der USA seien verstörend, sagt eine junge Frau. Doch der Iran werde hart zurückschlagen. Nach dem Begräbnis Khameneis sollten eigentlich die Verhandlungen über die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden wieder aufgenommen werden. Donald Trump sagt, dass der Iran um ein Abkommen betteln würde. Doch zumindest öffentlich wahrnehmbar kommen von dort andere Signale.
Von der Weltpolitik in die österreichische Innenpolitik jetzt. Kein zweites großes Entbürokratisierungspaket soll es geben, sondern regelmäßig neue Deregulierungsvorschläge im Ministerrat. Das sagt der zuständige Staatssekretär Sepp Schellhorn von den NEOS heute. Bei der Präsentation einer Studie zur Bürokratie in Österreich. Diese Präsentation, also diese Pressekonferenz, da hat es einige Rechtfertigungen gegeben nach viel Kritik an der Arbeit des Staatssekretärs, berichtet Katja Arthofer.
Das ganze letzte Jahr, so Sepp Schellhorn,
hat man sich eigentlich mit mir beschäftigt und immer wieder gefragt, Sepp, was machst du eigentlich? Die Antwort, wir haben einfach gearbeitet und nicht groß geredet.
So habe man über 5000 Bürgermeldungen abgearbeitet. Am meisten Probleme zeigten sich bei Digitalisierung und Kompetenzwirrwarr. So der NEOS-Staatssekretär, der dabei auch seinen Dienstwagen erwähnt, für den er ja auch in der Kritik gestanden ist.
Über 460 Gespräche auch mit Stakeholdern, über 30.000 Kilometer alleine in diesem Jahr. Man muss auch das Auto bewegen.
Von seinem Entbürokratisierungspaket aus dem Dezember sei mehr als die Hälfte bereits ganz oder fast umgesetzt.
Es sind nur mehr 4% aus, die noch nicht bearbeitet werden. Und die anderen sind schon bereits in der Koordinierung bzw. umgesetzt oder in der Umsetzung. Punkt 1, das ist Fakt.
Jetzt folge kein Paket mehr, sondern regelmäßig kleinere Schritte.
Also man wird dann sehr oft verglichen mit Argentinien, weil es da einfach schneller geht. Aber da muss man auch unsere Verfassung kennen und das System in Argentinien. Dort kann oder mag eine Kettensäge geholfen haben. Bei uns dauert es eine gewisse Zeit. Dort hatte man die Möglichkeit, sehr viel mit Dekreten auch zu ändern. Bei uns muss man nach 2/3 Mehrheiten suchen, auch um den Föderalismus, um Klarheit zu schaffen.
In puncto weiterer Reformnotwendigkeit lobt Schellhorn die Regierungsmitglieder.
Dass wir zum Zweiten die Länder dazu brauchen, auch ihre Bereitschaft, gewisse Dinge zu harmonisieren. Denken Sie nur an Baurichtgesetze, an Bauordnung, alles mal neu, an Raumordnung, alles mal neu, an Jagdschutzgesetze. Wir haben hier im Reformpaket schon einiges harmonisiert, vor allem was Verwaltung und Verfassung betrifft. Also hier ist einiges am Arbeiten. Die Notwendigkeit, die sehen alle Regierungsmitglieder. Ich weiß nur noch nicht, ob das alle Landeshauptleute genauso sehen.
Dabei, so NEOS Staatssekretär Sepp Schellhorn, zeige die nun vorliegende Studie zur Bürokratie in Österreich, würde man ein Entbürokratisierungsniveau wie in den Niederlanden erreichen, dann könne man in den folgenden 5 Jahren das Wirtschaftswachstum um 20 Milliarden Euro erhöhen.
Im Nationalrat geht heute die Debatte über das Doppelbudget weiter. Am Vormittag ging es um die Gelder für Wissenschaft und Forschung, konkret um mögliche Kürzungen bei den Universitäten. Einsparungen in Milliardenhöhe ab 2028 stehen da ja im Raum. Aus Sicht der Dreierkoalition sind die Uni-Budgets ansehnlich und Reformen dringend notwendig. Aus Sicht der Opposition kürzt die Regierung an den falschen Stellen, berichtet aus dem Parlament Niklas Lercher.
Vom Hörsaal in den Sitzungssaal hier im Nationalrat. Die möglichen Kürzungen bei den Universitäten beschäftigen heute auch die Abgeordneten im Parlament. Einsparungen ab 2028 in Milliardenhöhe stehen im Raum. Die Verhandlungen mit den Universitäten dazu beginnen im Herbst. Der Weg im Doppelbudget für die kommenden 2 Jahre sei erst einmal klar, betont Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ.
Wir investieren natürlich weiterhin Milliarden in unsere Wissenschaft, weil es richtig ist, weil es vollkommen richtig ist und notwendig. Und nichtsdestotrotz haben wir aber im Sommer bis zum Abschluss der Leistungsvereinbarungsperiode 2028-30 mit den öffentlichen Universitäten Hausaufgaben zu erledigen.
Als Beispiel nennt die Wissenschaftsministerin hier Vereinfachungen in der Verwaltung oder mehr Kooperationen in Form von Wissenschaftsregionen. Schon ganz konkrete Vorstellungen, welche Studienfächer eingespart werden könnten, hat Wissenschaftssprecher Rudolf Taschner vom Koalitionspartner ÖVP.
Scheinwissenschaften, wo ich sage, die gehören nicht einmal auf die Universität. Und wenn Sie mich fragen, was sind da zum Beispiel für welche, sage ich Ihnen zum Beispiel postkoloniale Studien, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als Kaschierungen von einem verdeckten Antizionismus, der in Wirklichkeit ein Judenhass ist. Das gehört nicht auf eine Universität und das schmeißen wir raus.
77 universitäre Einrichtungen und 3600 Studien gäbe es in Österreich, sagt NEOS-Wissenschaftssprecherin Martina Künzberg-Sarre, die Mehrfachangebote mit nur wenigen Studierenden ortet.
Ich sage nur das Slawistik-Masterstudium in Klagenfurt mit 5 Studierenden, in Innsbruck mit 12. Das muss man irgendwann einmal hinterfragen und sagen, wollen wir uns das weiterhin so leisten? Ist das notwendig? Aus unserer Sicht ist hier was zu tun und ist hier auch viel mehr einzusparen.
Die Opposition übt scharfe Kritik. Von einem Irrweg der Regierung spricht der freiheitliche Wissenschaftssprecher Martin Graf. Er würde bei den Kunstunis sparen.
Knapp 400 Leute laut Wissensbilanz arbeiten in der Administration der beiden Kunstuniversität für knapp 3000 Studierende. Ich meine, das muss einem Blinden fällt das auf, dass es hier Bedarfe gibt.
Die eigentlichen Einschnitte bei den Universitäten würden erst 2028 kommen, kritisiert die grüne Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer.
Die Universitätenkonferenz schlägt Alarm. Wenn die Rektorinnen und Rektoren von massivem Personalabbau warnen, dann reden wir eben nicht über Effizienz, sondern über wenige Studienplätze, über schlechtere Betreuung und einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit.
Kontroverse Diskussionen sind auch am Nachmittag zu erwarten. Dann stehen unter anderem die Budgetkapitel Landwirtschaft sowie Gesundheit und Soziales auf der Tagesordnung.
Vom Hohen Haus auf die Straße jetzt zu einem Stoff, der auch dort verbaut wurde, zum Asbest. Das ist ein natürlich vorkommendes, faserförmiges Mineral, wurde früher als Wunderfaser bezeichnet, weil hitzebeständig, isolierend und fest. Deswegen wurde Asbest massenhaft verwendet, auch für 20 Straßen in Wien. Diese Funde reihen sich ein in eine Serie von Funden im Burgenland, in Niederösterreich, in der Steiermark und in Ungarn. Greenpeace spricht von einem Asbestskandal und dem teuersten Umweltskandal in der Geschichte Österreichs. Eine Sanierung würde 1,6 Milliarden Euro kosten. Und weil Skandal, fordert Greenpeace umgehende Maßnahmen und eine ordnungsgemäße Entsorgung. Annabelle Amini berichtet.
Grünlich schimmernder Asphalt mit weißgrauen, faserartigen Einschlüssen. So lässt sich asbesthaltiger Boden laut Greenpeace oft erkennen, sagt Stefan Stadler, Sprecher des Investigativteams.
Wir haben derzeit 20 Fundstellen in Wien. Es ist sehr unterschiedlich auf den Straßen. Wir haben stark befahrene Straßen wie die Rosenhügelstraße im 13. Bezirk. Da ist 1 Kilometer Abschnitt betroffen. Wir haben die Dresdner Straße, da ist auch ein Abschnitt von ungefähr 1 Kilometer betroffen.
Das belastete Material stammt laut Greenpeace ursprünglich aus Steinbrüchen im Burgenland.
Diese Steinbrüche haben über die Jahre sehr, sehr viele Millionen Tonnen Gestein abgebaut und dabei auch Asbest mit abgebaut. Und diese Steinbruchprodukte wurden in Asphaltmischanlagen für die Produktion von Asphalten verwendet. Und so sind diese Asbestasphalte auch in Wien gelandet.
Gefährlich wird Asbest vor allem dann, wenn feine Fasern durch Verkehr oder Abrieb freigesetzt und eingeatmet werden. Besonders hoch ist das Risiko bei Schotterstraßen wie im Burgenland. Im ungarischen Szombathely wurden laut Greenpeace mehr als 200.000 Asbestfasern pro Kubikmeter Luft gemessen. Dort versucht man nun, belastete Straßen regelmäßig zu bewässern, um die Staubbelastung zu reduzieren.
Aber es sind nur Sofortmaßnahmen, die nicht langfristig irgendetwas bringen. Man kann nicht die ganze Zeit alle Straßen ausspritzen. Wir denken an die Hitzewelle bei 40 Grad. Wenn ich eine Asphaltstraße nassspritze, das ist binnen 10 Minuten wieder weg.
Was also tun? Die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst. Viele Privatpersonen lassen ihre Straßen inzwischen selbst untersuchen.
Ich habe einen Fall, da hat eine Frau testen lassen, die hat es im Auto gefunden, bei der Fußmatte, wo man sozusagen bei die Pedale steigt. Und die Leute sind höchst besorgt und beginnen selbst sozusagen Proben einzuschicken. Und deswegen sind die Asbestlabore ausgebucht.
Die Stadt Wien hat inzwischen Kernbohrungen durchgeführt. Die Ergebnisse werden für kommende Woche erwartet. Greenpeace fordert unterdessen eine rasche Sanierung der belasteten Flächen und eine günstigere Entsorgung des Materials.
Wir fordern hier den Minister Totschnig auf, die Deponieverordnung zu ändern, weil es gibt in Österreich zu wenig Asbestdeponien. Das ist ein gefährlicher Abfall und hier müssen neue Deponien geschaffen werden. Und wir plädieren dafür, die Steinbrüche in Deponien umzuwandeln und sozusagen das Gift dorthin zurückzubringen, wo es herkommt.
Aus dem Umweltministerium heißt es dazu, die Deponieverordnung werde derzeit angepasst, um zusätzliche Deponiekapazitäten für asbestbelastetes Gesteinsmaterial zu schaffen. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten künftig auch ehemalige Steinbrüche genutzt werden. Gemeinden sollen außerdem bei der Entsorgung finanziell entlastet werden. Aus dem Bundeskanzleramt heißt es schriftlich, dass bereits mehrere Ressorts mit der Causa befasst sind und man mit Ungarn im Austausch stehe.
Und vertiefen möchte ich das Thema jetzt mit Stefan Krämer. Er leitet das Department für Umweltgeowissenschaften an der Universität Wien. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr Krämer, Greenpeace spricht von einem Asbestskandal. Sehen Sie diesen Skandal auch?
Ja, das Wort Skandal ist natürlich ein großes Wort, aber ich sehe auf jeden Fall Defizite, denn die Frage stellt sich natürlich, warum es Greenpeace sein muss, dass die Stadt Wien oder die Bundesländer darauf hinweist, dass da ein Material verbaut ist, von dem ja eigentlich lange bekannt ist, dass es oft mit Asbest assoziiert ist.
Jetzt wurde Asbest früher als Wunderfaser bezeichnet. Mittlerweile wissen wir, haben wir auch im Beitrag gehört, Asbestfasern, die können eingeatmet werden. Wie gefährlich ist das?
Oh, das ist sehr gefährlich. Das kann Lungenkrebs hervorrufen oder Krebs des Rippen- oder Bauchfells. Das führt dann zu einem langsamen Erstickungstod. Das wünscht man seinem ärgsten Feind so nicht. Auch das ist ja bekannt. Deswegen ist seit 1990 die Verwendung, der Verkauf von Asbest verboten. Allerdings in Form dieser Schotter war es dann eben lange Zeit nicht verboten, weil es als Gestein galt und nicht primär als Asbest.
Sie haben es angesprochen, Asbest ist eben auch im Schotter, in Schottermaterialien zu finden. Das ist dann noch einmal gefährlicher, weil es dadurch viel mehr Asbest frei werden kann. Also Asbest in Schotterwegen, wie man es im Burgenland gefunden hat, ist gefährlicher als Asbest, der in Straßen mit asphaltiert wurde. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Es kommt immer darauf an, das muss ja in die Luft gelangen und dann eingeatmet werden können. Asbest hat man ja verschiedene Quellen, nicht nur solche Schotter, auch der Asbestzement, der ja lange Zeit viel verwendet wurde, der auf vielen Wiener Dächern auch noch ist. Solange das im Zement oder gebunden ist, ist die Gefahr natürlich geringer. Es wird nur dann langsam freigesetzt, vielleicht durch Verwitterung dieses Materials. Und bei dem Schotter ist es natürlich genauso. Wenn der in stark gebunden ist, dann kann das natürlich nicht so leicht in die Luft geraten. Wenn das roher Schotter ist, wie zum Beispiel bei Feldwegen, bei Waldwegen, vielleicht aber auch bei der Bahn, die Bahn hat ja das historisch auch verwendet für Gleiskörperschotter, dann liegt das natürlich frei da und dann kann Abrieb leicht passieren. Das Gleiche gilt übrigens für Asbestrecyclingmaterialien, die ja vor dem Verbot auch benutzt wurden und in vielen Ländern eingesetzt wurden als Straßenbaumaterial für eben Feld- und Waldwege.
Jetzt haben wir im Beitrag gehört, der Umweltminister sagt, er plant, die Deponieverordnung zu ändern, dass auch in den jetzt geschlossenen Steinbrüchen Asbest entsorgt werden könnte. Kann das gehen? Also wie kann das gehen?
Ja, das ist natürlich der aufwendige Teil davon, weil natürlich diese asbesthaltigen Schotter dann erstmal wieder geborgen werden müssen. Und die sind jetzt ja weit verteilt auf verschiedensten Wegen, die erstmal erkannt werden müssen. Und dann muss das da hingebracht werden. Sobald dieses Material dann wieder also abgedeckt und nicht mehr an der Luft oder nicht mehr verwittern kann und in die Luft geraten kann, kann man das natürlich dann als sicher sehen. Also die Deponierung wäre dann eine Möglichkeit. Es ist in dem Fall nicht wie bei Hausmülldeponien das Grundwasser primär gefährdet, sondern es geht um den Übergang in die Luft vor allen Dingen. Und das kann man natürlich dann abdecken. Also das sehe ich durchaus für eine Möglichkeit. Aber das große Problem wird, dass diese Substanzen erstmal wieder herauszuholen und dann zu verbringen. Und ob man genug Deponiefläche in diesen ehemaligen Steinbrüchen hat, weiß ich auch nicht.
Insgesamt reichen Ihnen die Maßnahmen, die bisher getroffen wurden?
Die Maßnahmen sind sinnvoll. Es gibt ja da Gesetzeswerke, wie man damit umgeht, wenn man asbestbelastete Flächen hat. Die sind durchaus durchdacht und so weiter. Was mir nicht reicht, ist eben das, was ich vorher gesagt habe, nämlich das Erkennen. Also warum muss Greenpeace das erkennen? Das war ja, das liegt ja ein bisschen auf der Hand, dass dieses Problem kommen könnte. Und ich verstehe halt nicht, also da reicht mir es nicht aus, dass dieses Erkennen dieser Flächen, das muss verbessert worden werden, meiner Ansicht nach.
In anderen Ländern, etwa in den Niederlanden, da werden Asbest-Altlasten systematisch aufgespürt und fachgerecht entsorgt. Das heißt, genau so etwas wünschen Sie sich, fordern das auch für Österreich?
Ja, absolut. Man müsste ein Kataster haben. Es gibt natürlich ein Verdachtsflächenkataster, aber das sind nicht unbedingt Wege. Was man wirklich tun müsste, ist Wege abgehen durch spezialisierte, trainierte Fachleute, die erkennen können, ob da entsprechende Gesteine verbaut wurden. Und sobald das erkannt werden muss, muss das dann ausgebaggert werden und deponiert werden. Jedenfalls ist es das, was Holland ja schon seit vielen Jahren betreibt. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum das nicht in anderen europäischen Ländern mit gleicher Intensität getan wird. Allerdings kostet das natürlich sehr, sehr viel Geld.
Das heißt aber, ohne so eine systematische Kartografierung kann die Aufarbeitung eigentlich nie wirklich funktionieren.
Ja, man darf es eben nicht jeden Asbestfund so als Einzelfall sehen. Jetzt, man könnte natürlich alle Flächen, die Greenpeace jetzt genannt hat, in Wien behandeln und es dabei gut sein lassen. Aber es geht ja darum, eigentlich das selber staatlicherseits zu erkennen, damit man sich auch ein Bild machen kann von der Größe des Problems. Auch dann kann man ja erst abschätzen, welche Kosten auf einen zukommen, wenn man das weiß. Am Schluss muss man dann natürlich politisch entscheiden, ob man diese Kosten dann auch tragen möchte und was das für die Gesundheit der Bevölkerung bedeutet. Das sind alles politische Entscheidungen, aber die brauchen eine Datenbasis und die muss erhoben werden.
Fordert Stefan Krämer, der Leiter des Departments für Umweltgeowissenschaften an der Universität Wien. Vielen Dank für Ihre Erklärungen und Ihre Zeit.
Sehr gerne, danke.
Staus auf den Autobahnen, die gehören bei Reisen in den Urlaub ja mitunter dazu. Reisende aus Ländern außerhalb der EU müssen derzeit aber auch auf so manchem Flughafen Schlange stehen. Liegt einerseits an der Urlaubszeit, andererseits aber am neuen digitalen Ein- und Ausreisesystem der EU. Alle Menschen aus Drittstaaten müssen sich da registrieren mit Foto und Fingerabdrücken. Damit die Warteschlangen an den europäischen Flughäfen aber nicht zu lange werden, hat die EU-Kommission jetzt erlaubt, einen Teil dieser Registrierung in den Sommermonaten auszusetzen. 8 EU-Staaten reicht das nicht. Sie wollen diese Ausnahmen auch im Herbst behalten, berichtet aus Brüssel Verena Sophie Meyer.
Am Grand Place im Zentrum von Brüssel tummeln sich im Sommer Touristinnen und Touristen aus aller Welt, auch Amerikaner am Eurotrip, wie Sam. Er ist am Flughafen in Italien angekommen, hat neben dem Pass Fingerabdrücke abgeben müssen. Besides showing passports, you needed to supply your fingerprints. Durch das neue Einreisesystem der EU stehen auf den Flughäfen neue Maschinen, an denen Reisende ihre Fingerabdrücke und Gesichter scannen müssen. Die klassischen Passstempel werden durch die digitale Einreise abgelöst.
Für EU-Bürgerinnen und Bürger gilt das nicht und dennoch führt die Umstellung auf das neue System teilweise zu langen Wartezeiten. Auch Therese ist in Amsterdam 2 Stunden lang in einer Schlange gestanden.
I stood in line for like 2 hours. Say what I was doing here and then show my passport and then give my fingerprint.
Betroffen von langen Wartezeiten sind vor allem Drehkreuze im europäischen Flugverkehr, an denen die Infrastruktur noch nicht ausreicht, und kleinere Flughäfen an Ferienorten in Griechenland oder Portugal, an denen oft viele Flugzeuge gleichzeitig ankommen. An anderen Flughäfen läuft alles reibungslos, so gibt es etwa am Flughafen Wien keine Verzögerungen. Damit die Problemflughäfen mit den Schlangen fertig werden, erlaubt ihnen der zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner Ausnahmen.
Es gibt über den Sommer, über die Zeit, wo der Tourismus stärker ist, auch die Möglichkeit, dieses Entry-Exit-System auszusetzen. Davon machen manche Staaten Gebrauch. Das können sie jederzeit machen, über den Sommer bis in den September. Also diese Möglichkeit gibt's.
Konkret kann das Sammeln der biometrischen Daten von Fotos und Fingerabdrücken ausgesetzt werden, beliebig oft und für jeweils 6 Stunden. Das ist laut der EU-Kommission der Schritt, bei dem die Registrierung an den neuen Maschinen am längsten dauert. Dasselbe gilt für den Ausreiseprozess. Von einigen Mitgliedsländern wird das angenommen, für Österreich ist das kein Thema, heißt es aus dem Innenministerium. Eine Gruppe an Mitgliedstaaten, darunter Belgien, Deutschland sowie die Urlaubsländer Griechenland, Italien und Malta, wollen die Ausnahmen jetzt auch über den Herbst hinaus behalten. Aus der EU-Kommission heißt es, man stehe im engen Austausch mit ihnen, denn eigentlich ist das gesetzlich nicht vorgesehen. Das digitale Ein- und Ausreisesystem ist seit dem Vorjahr schrittweise eingeführt worden. Es soll zum besseren Schutz der Außengrenzen beitragen. Innenkommissar Magnus Brunner sieht darin schon einen wichtigen Schritt für die europäische Sicherheit.
Wir hatten in den ersten paar Monaten bereits 100 Millionen Registrierungen, muss man sich einmal vorstellen, und auch Rückweisungen. Also Menschen, die aufgrund von falschen Dokumenten beispielsweise oder von Menschen, die ein Sicherheitsrisiko für die EU dargestellt haben, nicht nach Europa gekommen sind.
Wer Unterstützung bei der Umsetzung braucht, kann außerdem bei der Grenzschutzagentur Frontex um Verstärkung anfragen. Nach dem ersten Sommer soll jedenfalls alles flüssiger laufen. Das glaubt auch Sam, der amerikanische Tourist in Brüssel. Wenn er wiederkommt, werde alles schneller gehen, denn die Fingerabdrücke hat er jetzt schon einmal abgegeben.
Aber auch britische Touristen müssen sich in die EU bei der Einreise in die EU registrieren. Menschen aus Großbritannien, die müssen sich aber auch wieder an einen neuen Premier gewöhnen, denn der alte Keir Starmer ist wohl nur mehr wenige Tage im Amt. Ab heute können in seiner Labour-Partei Kandidaten für den Parteivorsitz und damit auch fürs Amt des Premiers nominiert werden. Eigentlich wird erwartet, dass es nur einen einzigen Kandidaten gibt. Einen Herausforderer, der Keir Starmer eh schon längst den Federhandschuh hingeworfen hat, Andy Burnham, bisher Bürgermeister von Manchester. Für seine Anhänger strahlt er etwas aus, das Premier Starmer schon lange verloren hat. Und bleibt Burnham tatsächlich der einzige Kandidat, übernimmt er kommende Woche als 7. britischer Premier innerhalb von 10 Jahren. Aus London, Jörg Winter.
Der Nasty Party, gemein, bösartig auch zu den eigenen. Unter diesem Begriff kennt man in Großbritannien die konservativen Tories. Nicht zuletzt, weil sie schmerzbefreit ihre Vorsitzenden loswerden, sobald die nicht mehr wie gewünscht liefern. Labour ist weniger brutal, einen Parteivorsitzenden abzusägen, ist aufgrund der Statuten deutlich schwieriger. Doch nach verlorenen Regionalwahlen, nach monatelangem Murren über Premierminister Keir Starmer, wird man den jetzt doch los, schneller als es manche erwartet haben. Das Drehbuch Andy Burnham, bis vor kurzem der populäre Bürgermeister von Manchester, wird als Kandidat nominiert. Parteiintern hat niemand gegen ihn eine realistische Chance und somit tritt auch niemand gegen ihn an. Sobald der Nominierungsprozess in einer Woche beendet ist, wird er Parteichef und unmittelbar danach Premierminister. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass doch jemand gegen ihn antritt, würde sich der parteiinterne Wettbewerb dann über den Sommer ziehen. Die Parteimitglieder müssten abstimmen. Klarer Favorit wäre wieder Andy Burnham. Er würde dann später in die Downing Street einziehen. Aber wie gesagt, derzeit unwahrscheinlich. Es wird viel schneller gehen. Wir werden den größten Wandel der Gegenwart schaffen. Unser Land wird völlig neu gemanagt werden, verspricht Andy Burnham. Damit meint er vor allem auch ein Ende des London-Zentralismus. Er will Geld, Ressourcen und Entscheidungsgewalt in Regionen und Gemeinden verlegen, vor allem ins ärmere Nordengland. Warum dies besser funktionieren und auf einmal Wachstum, Jobs und Wohlstand schaffen soll, das muss er noch erklären. Die massiven Investitionen in die Aufrüstung sollen in erster Linie britischen Unternehmen zugutekommen, sagt er. Innerhalb der NATO will er den europäischen Pfeiler stärken. Stress, möglichst schnell ein Treffen mit Donald Trump zu sichern, wie all seine Vorgänger, wird Burnham nicht nachgesagt. Die Partei hofft, dass er es besser macht als sein Vorgänger. Ein paar wichtige Voraussetzungen bringt er mit. Anders als Starmer ist Andy Burnham ein talentierter Redner. Er tritt hemdsärmelig, locker auf und verfügt über einen ausgeprägten politischen Instinkt. Es wäre nicht das Polittheater in Westminster, wenn nicht längst auch über wichtige Regierungsämter spekuliert würde. Burnham selbst will noch keine Entscheidungen getroffen haben.
No, I haven't made those decisions and deliberately not.
Besonderes Augenmerk liegt auf dem Job des Finanzministers. Wer den Job bekommt, das interessiert die Finanzmärkte, die Großbritannien aufgrund hoher Schulden bei gleichzeitig hoher Inflation und niedriger Produktivität wenig verzeihen. Fest steht eines, das Wahlvolk ist ungeduldig, Burnham muss liefern. Und vor allem einem politisch das Wasser abgraben, dem Rechtspopulisten Nigel Farage, der in Umfragen voranliegt, derzeit aber selbst mit einer Spendenaffäre kämpft, deren Ausgang ungewiss ist.
Und auch noch ungewiss ist der Ausgang bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach einem spielfreien Tag geht es heute mit dem ersten Viertelfinale weiter. Frankreich trifft auf Marokko. Daniel Kulowitz aus unserer Sportredaktion wird in Hälfte 2 dieses Mittagsjournals Bilanz über die WM bisher ziehen. Sie hören außerdem einen ausführlichen Nachruf auf Bonnie Tyler, die in der Nacht verstorben ist. Und mit Wolfgang Popp spreche ich über die heurige Büchner-Preisträgerin Christine Wunicke. Vor alledem schauen wir aber nach Russland, denn dort verschärft sich die Treibstoffkrise weiter. Ein Exportverbot für Kerosin und Benzin gibt's schon. Jetzt darf auch Diesel nicht mehr ausgeführt werden. Während Kreml-Chef Wladimir Putin die Treibstoffkrise als vorübergehend einstuft, hat die Regierung auch mit der Einfuhr von Kraftstoffen begonnen. Hintergrund all dessen ist, dass die Ukrainer in ihrem Abwehrkampf zuletzt zahlreiche Ölverarbeitungsanlagen und Raffinerien mit Drohnenangriffen außer Betrieb gesetzt hat, sogar im weit entfernten Sibirien. Carola Schneider berichtet aus Moskau.
Nicht einmal in der wohlhabenden und sonst so gut versorgten Hauptstadt Moskau gibt es an den Tankstellen genug Treibstoff. 1,5 Stunden stehe ich schon in der Warteschlange, beklagt sich ein Autofahrer. Ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Und ein Taxifahrer kritisiert, dass an manchen Tankstellen nur 20 Liter pro Person abgegeben würden. Damit könne er nur ein paar Stunden arbeiten. Dabei steht Moskau noch relativ gut da. In entlegenen Regionen warten die Menschen an den Tankstellen manchmal tagelang. Oft kommt es auch zu Haufereien, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Die Lage bleibe trotz der bisher getroffenen Maßnahmen schwierig, sagt der für den Energiesektor zuständige Vizeregierungschef Alexander Nowak. In einer von Präsident Putin einberufenen Sitzung zur Treibstoffversorgung kündigt Nowak weitere Schritte an, um die Krise zu lindern. Nach dem schon bestehenden Exportverbot für Kerosin und Benzin werde nun auch die Ausfuhr von Diesel gestoppt. Zudem werde mit dem Import von Treibstoffen begonnen. Russland, eigentlich der zweitgrößte Dieselexporteur der Welt, will jetzt unter anderem von Indien, Kasachstan und Belarus Treibstoff kaufen. Experten schätzen aber, dass diese Importe kaum ausreichen werden, um den Inlandsbedarf in Russland zu decken. Hauptgrund für die Treibstoffkrise sind die seit Monaten andauernden ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Raffinerien. Zunächst traf es Ölverarbeitungsanlagen im europäischen Teil Russlands. Diese wurden oft mehrfach angegriffen und manche von ihnen außer Betrieb gesetzt. Vor kurzem trafen ukrainische Drohnen schließlich auch Russlands größte Raffinerie im sibirischen Omsk, 2.500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Wie schwer die Raffinerien beschädigt sind, ist unklar. Moskau hält entsprechende Daten geheim. Experten schätzen jedoch, dass die Verarbeitungskapazitäten der russischen Raffinerien um bis zu 40% eingebrochen sind. Präsident Putin tut unterdessen das, was er immer tut. Er spielt die Krise herunter. Der Gegner versuche, Russlands Wirtschaft zu schaden und die Bevölkerung nervös zu machen. Das werde aber nicht gelingen, denn das russische Energiesystem sei eines der widerstandsfähigsten der Welt. Eines kann Wladimir Putin aber immer weniger, der russischen Bevölkerung vormachen, der Krieg hätte mit ihrem Alltag nichts zu tun.
Nach einem spielfreien Tag geht's heute wieder mit Fußball weiter. Mit dem ersten Viertelfinale Frankreich gegen Marokko geht diese Weltmeisterschaft in Nordamerika in die Finalphase. Mit noch 8 der ursprünglich 48 Teams, die da eben lauten neben Frankreich und Marokko, Spanien, Belgien, England, Norwegen, Argentinien und die Schweiz. Österreich ist bekanntlich bereits im 16. Finale ausgeschieden, ebenso wie Deutschland und halt viele andere Mannschaften. Für uns hat Daniel Kulowitz die erste Phase dieser WM in den USA mitverfolgt. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Schönen Tag, hallo.
Fußball, also Soccer, ist in Nordamerika nicht der ganz große Sport. Da gibt es andere, beliebtere Sportarten, Baseball, Football, Basketball. War die Stimmung vor Ort trotzdem gut? Waren und sind die Menschen vom Soccer begeistert?
Würde ich schon sagen. Also die Stimmung war gigantisch. Die Menschen waren begeistert. Ich würde nur sagen, anders, als ich es bisher erlebt habe, zum Beispiel bei einer WM 2014 in Brasilien. Da habe ich noch selten zuvor so eine Begeisterung miterlebt. Ohrenbetäubend. Man hat sein eigenes Wort in den Stadien nicht gehört. Und da war es zum Beispiel so 50% Argentinier, 50% Engländer im Stadion. Alle in den Farben ihres Landes einheitlich. Bei dieser WM habe ich persönlich so eine Art Durchmischung erlebt. Also zum Beispiel beim letzten Österreich-Match gegen Spanien, da saßen neben mir spanische, algerische, österreichische, US-Fans, Mexikanerinnen, Portugal oder Fans mit einem Kolumbien-Shirt. Also das hat sich anders präsentiert, aber es war extrem freundlich. Die Gastfreundschaft auch in allen drei Hostnationen wurde mir mehrmals erzählt, auch und bestätigt, zum Beispiel von einer Geschichte eines schottischen Fans, der schon im Flugzeug quasi gesessen ist am Weg nach Hause, hat aber dann nochmal umgedreht, hat ein Taxi in die Stadt zurückgenommen, weil er einfach weiter feiern wollte, weil die Menschen in Boston, wo er da gelebt hat eine Zeit lang, so lässig war, und er hat dann spontan noch eine Woche drangehängt, obwohl Schottland schon längst aus der WM ausgeschieden war.
Kommen wir zum Sportlichen. Was war denn bisher die größte Überraschung? Das frühe Aus der Deutschen, dass Lionel Messi keine Elfmeter trifft vielleicht?
Kann man sagen, aber er ist halt immer noch der Goat und schaut, dass Argentinien trotz seiner Tore halt immer wieder drin bleibt. Da kann er noch so viele Elfmeter verschießen. Überraschend sicherlich einfach, dass alle Superstars bei dieser WM so rechtzeitig derartig in Form sind und performen. Messi, Mbappé, Haaland oder Kane. Klar, das Aus der Deutschen und auch der Brasilianer, das ist ziemlich dicke gekommen. Also das erste Mal nach 96 Jahren, dass beide nicht in einem Viertelfinale dabei sind. Das ist historisch schlecht. Die Überraschung für mich war Kap Verde, also mit den Auftritten haben sie quasi die Herzen aller erobert, haben beinahe den Weltmeister Argentinien abgeräumt. Da hat nicht viel gefehlt und damit hat eigentlich niemand gerechnet. Und so hätte man eigentlich das auch gerne vom ÖFB-Team gesehen. Da waren halt weitaus weniger Mittel vorhanden bei Kap Verde und trotzdem haben sie eigentlich wirklich für eine Überraschung gesorgt bei dieser WM.
Hat das ÖFB-Team die Erwartungen erfüllt? Im Vorfeld hat ja mancher mehr oder weniger leise sogar vom Titel geträumt.
Ja gut, das mit dem WM-Titel, das waren sicher reine Spaßinterviews. Und wenn ich jetzt mal die rosarote, rot-weiß-rote Brille raushole, dann sage ich ja, Maximum herausgeholt, K.O.-Phase erreicht, Endstation Spanien, lieb gespielt, Euphorie im Land entfacht, super, ja passt. Wenn ich die Brille abnehme und es eher kritisch und ungeschminkt sage, dann würde ich sagen, allein wenn ich mir die Teams und die Matches jetzt nach unserem Ausscheiden genauer anschaue, dann muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet waren wir dann doch eines der schwächeren und eher farbloseren Teams in dieser K.O.-Runde. Dann wie jede Mannschaft, die mich jetzt in dieser K.O.-Phase marschiert, ist unaufhaltsam. Eine Liebe, eine Energie, eine Leidenschaft über 90, teilweise 120 Minuten, also wie die Kleinen da die Großen an den Rande des Ausscheidens gebracht haben, das hat mir bei unserer Nationalmannschaft schon gefehlt. Allein das Beispiel Ägypten, wer es gesehen hat, gegen Argentinien oder auch Kongo gegen England, die Norweger. Also ich wüsste nicht, wen wir da hätten bezwingen wollen in diesem 16. Finale, auch wenn jetzt nicht die Spanier unsere Gegner gewesen wären.
Für einige Diskussionen bei einigen Spielen haben die Schiedsrichter gesorgt. Im Match Paraguay gegen Frankreich, das von den Südamerikanern sehr rau geführt wurde. Karten, weder rote noch gelbe, hat es aber für Paraguay keine gegeben. Der ägyptische Teamchef hat nach dem bitteren Aus gegen Argentinien überhaupt von einem manipulierten Match geredet. Englands Trainer sagt, die Schiedsrichter sind schlicht nicht gut genug. Hat Thomas Tuchel recht?
Ich würde jetzt nicht alles auf die Schiedsrichter schieben und ihnen in die Schuhe schieben, aber man bekommt das Gefühl, der Schiedsrichter auf dem Feld, der lässt es einfach laufen und denkt sich, wenn ich falsch liege, dann wird sich schon irgendeiner melden, also in dem Fall der Video-Referee. Also da ist man vor einiger Zeit, finde ich, schon ein bisschen falsch abgebogen und meiner Ansicht nach seit der Einführung dieses VARs Kann man eigentlich jedes Fußballmatch gezielt in eine Richtung ziehen, wohin man will? Das hat man bei dieser WM jetzt mehrfach gesehen. Das heißt, wenn du einmal sagst, ja, das Tor muss aberkannt werden und ein paar Minuten später auf der anderen Seite zählt es dann doch. Also da muss die FIFA und der Fußball aufpassen, dass man da nicht in ein korruptes Eck gerückt wird.
Daniel Kulowitz aus unserer Sportredaktion ist bei mir im Studio. Daniel, die Affäre dieser WM ist aber ganz sicher schon jetzt diese Causa Balogun, oder? Also, dass eine rote Karte gegen den US-Stürmer Balogun nach einem Anruf von Donald Trump bei FIFA-Chef Gianni Infantino zurückgenommen wurde.
Also ich war überrascht, dass sich Donald Trump überhaupt so lange zurückgehalten hat bei dieser WM und dass er es mit diesem Telefonat versucht hat, sage ich mal, okay, Patriotismus, aber viel schlimmer war, dass der FIFA-Boss da eingeknickt ist. Also ich meine, die Regeln derart zu ändern, bitte, was kommt da als nächstes, muss man sich fragen, wird Belgien disqualifiziert, weil sie dann Amerika zu hoch geschlagen haben? Also die FIFA hat da wirklich die Büchse der Pandora geöffnet. Also da geht es jetzt nicht nur um eine rote Karte, da geht es mehr um ein Überschreiten einer roten Linie. Es braucht da endlich mehr Druck von den Verbänden Richtung Infantino, denn spätestens mit dieser Aktion hat er die FIFA wirklich nachhaltig beschädigt und eigentlich auch die Seele des Fußballs verkauft, muss man sagen.
Kommen wir zurück zum Fußball, zum Sportlichen. Ich habe es vorhin schon gesagt, in der Runde der letzten 8 stehen 6 europäische Mannschaften. Das ist für ein Turnier außerhalb des Kontinents durchaus ungewöhnlich und heißt jetzt was für den Fußball?
Eine solche Dominanz europäischer Mannschaften gab es einfach zuletzt 1994, also vor 32 Jahren, damals auch in den USA. Und diese Vormachtstellung kommt nicht von ungefähr. Also man stellt bei diesem XXL-Turnier quasi ein Drittel aller Teilnehmer und schaut man sich die FIFA-Weltrangliste an, dann kommen auch die besten 8 Teams oder von den besten 8 Teams 5 aus Europa. Ist aber trotzdem keine Garantie für einen WM-Titel, das muss man auch sagen.
Und die große Frage ist jetzt natürlich, wer kriegt diesen WM-Titel, wer nimmt diesen WM-Titel mit nach Hause, wer wird jetzt Weltmeister?
Schwer zu sagen. Ich habe es vor der WM mal für eins schon hier gesagt, also der Weg zum Titel führt eigentlich nur für mich über Spanien und über Frankreich.
Aber Frankreich muss sich erst einmal am Abend gegen Marokko durchsetzen im ersten Viertelfinale. Danke, Daniel Kulowitz.
Sehr gerne.
Dass weniger Zeit am Handy ganz gut tut, hat auch das ORF-Handy-Experiment von Doc1 bewiesen. Mehr als 10.000 Jugendliche haben da 3 Wochen lang auf ihr Smartphone verzichtet. Der Schlaf, das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit haben sich verbessert, wurde ja alles wissenschaftlich begleitet. Eltern, die sich in der Initiative Smartphone-freie Kindheit engagieren, sehen sich bestätigt. Im oberösterreichischen Salzkammergut werden ihre Ideen bereits umgesetzt.
Ich habe eigentlich nur eine Freundin, die noch kein Smartphone hat,
erzählt die 12-jährige Marie. Sie besucht die 2. Klasse eines Gymnasiums in Gmunden. Das Tablet aus der Schule nutzt sie nur für Aufgaben. Sie ist also in ihrer Freizeit kaum online.
Ja, also manchmal, da gibt es schon so Memes, zum Beispiel auf TikTok oder auf YouTube. Und die sagen das halt dann in der Schule und ich habe halt keinen Plan, was das ist. Dann frage ich sie halt, was ist das? Und dann sagen sie halt so, ja, man merkt, dass du kein Handy hast und so. Aber mir ist das eigentlich ziemlich egal.
Man setzt den Kindern ja eigentlich Grenzen in der Erziehung und ich finde, es gehört auch in der Erziehung dazu, dass man die Grenzen auch in Bezug auf Social Media oder auch Smartphones setzt.
Johanna möchte, dass auch ihre 3 jüngeren Kinder ohne Smartphone aufwachsen. Seit 1,5 Jahren findet sie Gleichgesinnte bei der Initiative Smartphone-freie Kindheit.
Das Ziel ist, den Einstieg zu verzögern, bei den Kindern jetzt mit Smartphones erst mit 14 zu starten, auch mit den sozialen Medien zu verzögern, also 14 reicht sicher nicht.
Die Politik reagiere viel zu langsam und wenig konsequent auf die digitalen Herausforderungen, die, so findet Stefanie Blase, massive Risiken für Kinder und Jugendliche mit sich bringen würden. Seit die zweifache Mutter die internationale Initiative nach Österreich geholt hat, schließen sich Eltern zu sogenannten Elternbündnissen zusammen.
Also zu sagen, wir Eltern einigen uns kollektiv darauf, den Kindern für die Volksschuljahre keine eigenen Smartphones zur Verfügung zu stellen.
In 2 Volksschulen in der Region Altmünster-Gmunden wird das mit Unterstützung der Direktionen bereits umgesetzt. Ab Herbst werden 10 weitere Schulen folgen. Auch andere Maßnahmen sollen den geforderten digitalen Kinder- und Jugendschutz auf lokaler Ebene fördern.
Meine Idee für diese Region ist, ein ganz klares Konzept zu haben, was die Elternaufklärung betrifft, was die Unterstützung der Schulen betrifft. Lehrkräfte sind gut ausgebildet. Es muss auch niederschwellige Freizeitangebote geben.
Die Gemeinden wollen bei der Umsetzung des Konzepts helfen. Was erwartet sich Stefan Krapf, ÖVP-Bürgermeister von Gmunden?
Dass wir eine Stadt
werden, wo die Kinder, wo die junge Generation einen sensiblen, einen bedachten Umgang mit Medien, mit sozialen Medien, mit dem Smartphone, mit Computer hegt und pflegt. Und das wäre für mich schon einmal ein erster Schritt.
Nächstes Jahr soll die Modellregion für digitalen Kinder- und Jugendschutz aus Mitteln der Regionalentwicklung umgesetzt werden.
Veronika Weidinger hat berichtet und am Abend im Journal Panorama hören Sie dazu mehr, also um 18.25 Uhr gleich nach dem Abendjournal. Um die wichtigste Auszeichnung im deutschsprachigen Literaturbetrieb geht es jetzt noch in diesem Mittagsjournal um den Georg-Büchner-Preis mit 50.000 Euro dotiert, also auch durchaus lukrativ. Heuer gehen Geld und Preis an die deutsche Schriftstellerin Christine Wunicke. Das hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Vormittag bekannt gegeben. Sie vergibt diesen Preis seit 1951, also durchaus auch ein altehrwürdiger Preis. Wolfgang Popp ist dazu bei mir im Studio. Wolfgang, der Büchner-Preis für Christine Wunicke, ist das eine überraschende Entscheidung?
Ja und nein. Zum einen ist sie mit ihren Romanen schon auf der Shortlist, Longlist für den Deutschen Buchpreis immer wieder gestanden. Zum anderen ist sie keinem breiten Publikum bekannt. Sie selber sagt auch sehr ironisch drüber, ich bin gerne der ewige Geheimtyp und fügt hinzu, schwer zu verkaufen mein Zeug. Was ist ihr Zeug? Ihr Zeug sind historische Romane, die aber nicht episch sind. Die kommen mit knapp 200 Seiten aus, weil sie ganz genau weiß, welche Geschichten sie erzählen will. Das heißt, das ist sehr, sehr schlank, trotzdem atmosphärisch, schafft aber auch sehr, sehr gut diesen Sprung zwischen Unterhaltung und Anspruch.
Wunickes Romane, liest man in der Jurybegründung, bewegen sich zwischen Fakt und Erfindung. Was heißt das?
Ja, dass sie sich immer wieder tatsächliche historische Figuren hernimmt, sehr, sehr gerne aus dem Wissenschaftsbetrieb. Das sind heute, würde man sagen, Nerds, also wirklich Forscher, die für ihre Gebiete brennen. Das Ganze ist dann auch noch irgendwie historisch verankert. Also da gibt es Menschen im 17., 18. Jahrhundert und denen schaut sie eben sehr, sehr genau zu beim Forschen. Wo andere sagen, ah, schrecklich, über den gibt es jetzt nur wissenschaftliche Berichte, ich weiß überhaupt nichts über den, wie der privat war, wie der den Alltag gelebt hat, sagt sie, Spitze, da, genau da setze ich mich rein mit meinen Szenen und das, diese Verquickung auch von Fakt eben und Fiktion, das schafft sie immer ganz toll.
Und da hört man einen Faible für so auch ein bisschen ferne, exotische Weltgegenden heraus.
Absolut, ja. Schauplätze sind eine Insel vor der indischen Küste, vor Bombay, Mumbai. Es gibt aber auch Japan und so weiter. Aber die Schauplätze werden zwar atmosphärisch beschrieben, sind aber nicht Selbstzweck. Rudyard Kipling, der Erfinder vom Dschungelbuch, hat einmal gesagt, Osten ist Osten, Westen ist Westen, die beiden werden sich nie treffen. Christine Wunicke sagt, bei mir sehr wohl. Und dann lässt sie eben einen deutschen Kartografen mit einem persischen Astronomen zum Beispiel zusammentreffen oder einen japanischen Nervenarzt mit einem französischen Nervenarzt. Das heißt, hier schreibt sie auch Kolonialgeschichte, hier schreibt sie auch, wie die Begegnung hätte ausschauen können zwischen Ost und West.
Was ich auch noch gelesen habe in dieser sozusagen Jurybegründung, die Jury lobt den subtilen Sprachwitz der Christine Wunicke. Wie kann ich mir da ihren Humor vorstellen?
Naja, der verschrobene Wissenschaftler ist ja per se schon eine sehr komische Figur und das nützt sie natürlich aus. Also dieser Nerd, der voller Leidenschaft nicht links und rechts schaut, sondern nur in seinem Gebiet aufgeht. Sie macht es aber nicht überheblich und auch gar nicht aus der Überheblichkeit der Gegenwart heraus. Man kann sich so vorstellen, dass sie eigentlich als Assistentin neben diesen Wissenschaftlern ist, gleichzeitig unglaublichen Spaß an diesen Forschungsergebnissen und an dieser Leidenschaft hat, aber eben auch immer wieder auch den Schritt zurück macht und sich dabei zuschaut, wie sie diesen Spaß hat. Und das sorgt eben für diesen subtilen Humor.
Und ganz konkret, welche Bücher muss ich jetzt vielleicht schnell noch lesen, damit ich meinen Eindruck von dieser neuen Bücher, von der heurigen Büchner-Preisträgerin machen kann, wenn ich diesen Eindruck bis jetzt noch nicht hatte?
Der jüngste Roman Wachs, der geht zurück ins Paris der Französischen Revolution. Zwei ganz tolle Frauenfiguren. Eine junge Astronomin, die nachts auf die Straßen geht und Leichen stiehlt, weil sie sich so für die Anatomie interessiert und die dann Wachs Modelle anfertigt. Die trifft auf eine Blumenpflanzenmalerin, geht mit ihr ein ganz inniges Verhältnis ein. Die Dame mit der bemalten Hand, das wäre der Roman, den ich schon ein bisschen angeschnitten habe. Da geht es um diese Begegnung zwischen einem deutschen Kartografen und einem persischen Astronomen im 18. Jahrhundert. Oder auch der Fuchs und Dr. Shimamura, da geht es eben um diesen japanischen Nervenarzt. Das sind auch alles Titel, die auf der Longlist gestanden oder sogar auf der Shortlist Preis gestanden sind für den Deutschen Buchpreis.
Und sind alles Bücher von Christine Wunnecke, die bekommt heuer den renommierten Georg-Büchner-Preis. Wolfgang Popp hat uns die Autorin näher vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Hits wie Total Eclipse of the Heart oder It's a Heartache sind da vielleicht schon etwas bekannter. Alles Hits, die Bonnie Tyler weltberühmt gemacht haben. In der Nacht ist sie im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal verstorben. Anfang Mai wurde sie an der portugiesischen Algarve-Küste notoperiert und ist dann wochenlang im künstlichen Koma gelegen. Die Musikwelt verliert eine unverwechselbare Stimme, die aber erst nach einer Stimmband-OP Bonnie Tylers Markenzeichen wurde.
Sie hätte ihre Wände mit Gold- und Platinalben tapezieren können, fühlte sich aber stets als walisisches Working-Class-Mädchen. Bonnie Tyler, geboren als Gaynor Sullivan, ist ihre Karriere nicht in den Schoß gefallen.
It was kind of like fate was tempting me to answer this advertisement that was in the local newspaper, you know.
1969 meldete sich Tyler auf eine Anzeige hin und ergatterte den Job als Sängerin bei Bobby Wayne and the Dixies. Ihre Reibeisenstimme stammte von einer Halsoperation. Jahrelang sang sie 6 Nächte pro Woche. Nach der OP stillhalten, das gelang ihr nicht. Mit dem Resultat Weltkarriere.
It wasn't so bad. I went into the studio and I went, it's a heartache. And they said, oh my God, your voice has changed, you know. But we like it. Oh, it's a heartache.
Nothing but a heartache. 1983 erscheint Total Eclipse of the Heart. Jim Steinmans Bombasthymne wird für Tyler zur Nummer 1 in Großbritannien und zur Nummer 1 in den USA. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Sie konnte es nicht fassen, diesen Song singen zu dürfen, so Bonnie Tyler.
The first time I heard it, I mean, I couldn't believe that he was giving me this song.
Ihre Lieder strotzten vor Energie. Es war genau der Soundtrack, den die optimistisch aufgepumpten 80er Jahre brauchten. Bonnie Tyler war nicht nur die verlässliche Hitlieferantin, sie war auch Pionierin. Mit Faster Than the Speed of Night schaffte sie es als erste Frau mit dem Debütalbum auf Platz 1 der UK-Charts. Sie wurde gleich 3-mal für den Grammy nominiert und 2013 vertrat sie Großbritannien noch beim Eurovision Song Contest. There's nothing I can do, a total eclipse of the
heart. David Baldinger war das über Bonnie Tyler, die in der Nacht verstorben ist. Und jetzt geht's zu Martin Balder ins Nachrichtenstudio.
Im Iran sind bei den jüngsten Angriffen laut Regierungsangaben mindestens 14 Menschen getötet worden. Das Außenministerium in Teheran verurteilte die US-Angriffe scharf und bezeichnete die Regierung in Washington als bösartig und psychisch gestört. Die Revolutionsgarden reagierten mit Vergeltungsschlägen gegen US-Stützpunkte in der Region. So meldete Bahrain zuletzt den Abschuss mehrerer iranischer Raketen und Drohnen. Und vor kurzem wurde in Jordanien Luftalarm ausgelöst. Unterdessen ist der Sarg des getöteten obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei in der Stadt Mashhad eingetroffen. Khamenei soll im Lauf des Tages in seiner Heimatstadt beigesetzt werden. Laut iranischen Medien werden dazu Millionen Menschen erwartet. Khamenei, der seit 1989 an der Macht war, war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff aus seinem Amtssitz getötet worden. Beim deutschen Autobauer Volkswagen haben Gewerkschaft und Betriebsrat angesichts der Sparmaßnahmen für heute zu einem Aktionstag aufgerufen. Laut Medienberichten sollen 4 Werke in Deutschland bis 2034 geschlossen und bis zu 100.000 Stellen gestrichen werden. Die Fertigung soll zum Teil nach Osteuropa verlegt werden. Darüber berät heute Nachmittag der VW-Aufsichtsrat. Der Verfassungsgerichtshof hat Anträge gegen das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige in Schulen als unzulässig zurückgewiesen. Weil das Verbot erst im September in Kraft tritt, seien die Kinder bzw. ihre Eltern noch nicht antragsberechtigt, so das Gericht. Solange das Gesetz nicht wirksam sei, seien die rechtlich geschützten Interessen der jeweiligen Personen auch nicht beeinträchtigt. Inhaltlich wurden die Anträge nicht beurteilt. In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Todesfälle durch den jüngsten Ebola-Ausbruch auf mehr als 600 gestiegen. Laut Regierung gibt es inzwischen mehr als 1700 bestätigte Infektionen durch das Virus. Zuletzt sei die Krankheit auch in Teilen des Landes gemeldet worden, die bisher nicht betroffen waren. Gegen die aktuell grassierende Bundibugyo-Variante gibt es derzeit weder eine Therapie noch eine Impfung. Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist der Prozess um eine tödliche Attacke auf einen Zugbegleiter mit einem Schuldspruch zu Ende gegangen. Das Landgericht Zweibrücken verurteilte den Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 10 Jahren Haft. Der 27-Jährige hatte den Zugbegleiter Anfang Februar bei einer Kontrolle bewusstlos geprügelt. Der Bahnmitarbeiter starb 2 Tage später im Krankenhaus. Die Tat hatte über Deutschland hinaus eine Debatte über die Sicherheit des Zugpersonals ausgelöst. Emma und Noah waren im Vorjahr die beliebtesten Babynamen in Österreich. Laut Statistik Austria wurde Emma 559 Mal vergeben, Noah 674 Mal. Die Plätze 2 und 3 gingen bei den Mädchennamen an Emilia und Marie, bei den Buben an Paul und Maximilian.
Und letzter Programmpunkt im Mittagsjournal ist noch wie gewohnt das Wetter. Bei mir im Studio ist Gerald Holzinger. Gerald, über 40 Grad werden dieser Tage schon wieder aus Spanien und Frankreich gemeldet. Bei uns gibt es derzeit aber gemäßigtes Sommerwetter.
Und dabei bleibt es auch in der nächsten Zeit, wobei wir gerade vor dem Wochenende jetzt wieder die entscheidenden kleinen Schritte in Richtung Badewetter machen werden. Weniger Wind und etwas höhere Temperaturen als zuletzt gehören da dazu. Aus den 22 bis etwa 30 Grad von heute werden Hochsommer 25 bis 33 Grad. Es wird nicht nur Sonne geben in den nächsten Tagen, vor allem im Bergland und im Süden sind zum Teil weiterhin etwas mehr Wolken dabei. Regenschauer oder Gewitter bleiben aber selbst hier die Ausnahme. Am wahrscheinlichsten einmal nass wird man am Samstagnachmittag im Bereich zwischen Lienz, Klagenfurt und Graz.
Nur wenig Regen also in der nächsten Zeit, damit hält es auch die Trockenheit an.
Braune Wiesen etwa im Wiener Raum und generell niedrige Pegel sowohl bei den Flüssen und Seen als auch beim Grundwasser, daran wird sich in absehbarer Zeit leider nichts ändern. Der Bodensee zum Beispiel hatte Anfang Juli noch nie so wenig Wasser wie heuer. Über 1 Meter fehlt aktuell auf den Mittelwert der letzten 160 Jahre. 20 bis 30 Zentimeter unter Mittelwasser liegen derzeit etwa der Attersee und der Ossiacher See. Und beide haben seit der Hitzewelle von Ende Juni ungefähr 4 Grad abgekühlt. Macht erfrischende 20 Grad heute beim Schloss Kammer, 24 Grad bei Bodensdorf. Apropos Hitzewelle, die scheint uns Mitte nächste Woche vorübergehend auch wieder Höchstwerte über 35 Grad zu servieren.
Vorübergehend heißt aber vorübergehend. Danke, Gerald Holzinger. Damit war es das von uns für heute. Christian Willywald, Eckhard Braun und ich, wir waren Ihr Journalteam. Danke für Ihr Interesse.